Im Laufe meiner Ausbildung habe ich gemerkt, dass die Haut im Gesicht, an den Armen, an den Händen zu jucken anfängt. Ist halt immer schlimmer geworden.
Was ich ganz schlimm empfand, waren diese Konzentrationsstörungen, waren diese Antriebslosigkeit, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen. Dann kam sehr heftiges Nasenbluten auch dazu, fast jeden Tag.
Ich habe immer Atemnot gehabt, wenn ich irgendwas getrunken habe oder was, dann habe ich nach 10, 20 Meter stehen bleiben müssen. Wenn ich ganz schlecht beieinander war und habe bloß zum Nachbarn übergehen müssen auf der Geraden, dann habe ich zuerst einmal geschaut, ob keiner unterwegs ist. Und dann bin ich stehen geblieben, weil ich wieder nach Luft schnappen habe müssen.
Juckreiz, Nasenbluten, Atemnot. All diese Betroffenen sind krank geworden durch ihre Arbeit, weil sie allergisch reagiert haben auf Giftstoffe, aber auch, weil sie sensibler waren als ihre Mitmenschen mit fatalen Folgen für ihre Gesundheit, manchmal ein Leben lang. Um Berufskrankheiten und Umweltgifte geht es heute, die kommenden 2 Stunden hier im Notizbuch. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie an Arbeitgeber.
How many times must a man look up before he can see the sky?
Wenn in ein paar Wochen der Frühling die Oberhand gewinnt, dann steigt auch wieder die Zahl tränender Augenpaare und laufender Nasen. Denn mit den ersten Gräsern und Pollen beginnt auch wieder die Leidenszeit für Allergiker. Die haben dann eigentlich nur eine Wahl: geduldig abwarten, bis die Blütezeit vorüber ist, und so lange das Fenster geschlossen halten. Die Menschen, die Barbara Markus besucht hat, können über diese Einschränkungen nur müde lächeln. Sie reagieren mittlerweile so sensibel auf die Umwelt, dass sie ihre Wohnung wechseln mussten und manchmal auch ihren Arbeitsplatz. Schuld sind alltägliche Umweltgifte. Familie Hennig aus Würzburg ist Opfer solcher Gifte geworden. Sie haben deshalb schon vor gut 10 Jahren eine Selbsthilfegruppe gegründet. Die Ursachen ihrer Erkrankung liegen jedoch noch viel länger zurück.
Wir haben im Jahre 1975 ein Haus gebaut und dabei alle Holzflächen mit dem Holzschutzmittel Xyladecor behandelt. Es waren etwa 130 Quadratmeter. Die Probleme stellten sich erst viel später heraus, im Jahre 1989.
Und zwar nicht bei Bruno Hennig selber, sondern bei Ehefrau Maria, die ja überwiegend zu Hause war. Mit Müdigkeit, Grippegefühl und einem ständigen Fliehschnupfen fing es an. Dann wurden die Beschwerden massiver, erzählt sie.
Was ich ganz schlimm empfand, waren diese Konzentrationsstörungen, waren diese Antriebslosigkeit, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen. Dann kam sehr heftiges Nasenbluten auch dazu, fast jeden Tag. Bin zum Hausarzt gegangen, der hat mir gesagt, ich soll nicht in der Nase bohren. Und da bin ich eben zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen.
Der veranlasst eine Blutanalyse. Deutlich erhöhte PCB- und Lindan-Werte sind das Ergebnis. Was tun? Noch Jahre später kann Maria Hennig nur weitergeben, was ihr der Arzt damals gesagt hat.
Wenig, es gibt ganz wenig. 90% einer Therapie bei umweltbedingt Erkrankten ist Schadstoffe meiden. Und sie müssen, wenn sie durch irgendein Umweltgift erkrankt sind, an alle Chemikalien denken. Es mussten raus die Teppichböden, es mussten die furnierten Möbel weg. Ich habe also angefangen, auf Duftstoffe zu reagieren, also duftstofffrei waschen. Naturkosmetik musste dann her. Ja, die Ernährung ist natürlich sehr, sehr wichtig, kontrolliert biologisch. Was bei mir persönlich letztendlich ausschlaggebend war, das war also eine umfassende Zahnsanierung.
Plötzlich reagiert Maria Hennig auf eine Vielzahl von Stoffen. Im Fachjargon multiple chemische Sensibilität, MCS. Darunter leidet nun auch die Tochter und muss ihren Job als technische Zeichnerin kündigen, weil ihr im Büro niemand abnimmt, dass Rauchen und Parfum für sie nun Gift sind. Völlig beschwerdefrei ist dagegen heute der Sohn, obwohl er die höchsten Lindanwerte im Blut hatte, weil er mit dem Gesicht zur holzvertäfelten Dachschräge schlief. Im Austausch mit anderen Betroffenen haben die Hennigs gelernt, mit den Folgen der Umweltgifte umzugehen. Bis heute lässt sie das nicht ruhen.
Wir haben mittlerweile über 3500 Betroffene registriert in unserer Selbsthilfegruppe. Und eigentlich wollten wir uns jetzt die letzten Jahre schon ein bisschen zurückziehen aus dieser Beratungsarbeit. Das gelingt uns nicht, weil unsere Adresse so bekannt ist im ganzen Bundesgebiet, dass wir jeden Tag Anrufe bekommen.
Heute hatte ich zum Beispiel einen Anruf, der kam aus Köln. Die Familie hat sich normale Dispersionsfarbe an die Wand und sie hat also ziemliche Probleme mit Nebenhöhlenentzündungen und chronischen Schnupfen. Wir haben sehr viele Anrufe aus den neuen Bundesländern. Ich denke zum Beispiel an eine Familie, die sich nach der Wende neu eingerichtet hat, also mit der berühmten Auslegeware, mit Ledersofa, mit Decktelefonen und so weiter. Und die mussten sich also jetzt leider von diesen ganzen westlichen Errungenschaften wieder trennen.
Auch die Büros sind betroffen oder auch Werkstätten, noch schlimmer. Der Mann an der Drehbank ist belastet, der Lackierer, der Maler. Wir haben also sehr viele Fälle, wo Friseure nicht mehr ein- und auswiesen, aber auch die Textilverkäuferin in einem Supermarkt mit dem Fließbandplunder an T-Shirts, der dort verkauft wird.
Kündigen, umschulen, meist müssen die Betroffenen ihrer Gesundheit willen harte Konsequenzen ziehen. So wie die Kellers. Seit April letzten Jahres lebt das Ehepaar jetzt wieder bei den Eltern von Martin Keller. Dabei hatte man sich gut ein Jahr vorher erst nett in einer Mietwohnung eingerichtet.
Wir waren ungefähr ein halbes Jahr in dieser Wohnung gewohnt und waren dann auf Hochzeitsreise in Mexiko und mussten die abbrechen. Meine Frau hat am dritten Tag Kreislaufkollaps gehabt und ist dann überhaupt nicht mehr auf die Beine gekommen. Und zwei Tage später ging es dann bei mir auch los mit dem Kreislauf, starke Probleme gehabt und mit der Verdauung. Und dann sind wir nach einer Woche wieder heimgeflogen.
Gebessert haben sich die Beschwerden dadurch nicht und das Ehepaar geht von Arzt zu Arzt. Ohne Befund, ihnen fehlt nichts, heißt es. Aber nun hat der junge Maschinenbaukonstrukteur auch noch Bluthochdruck und Pulsrasen, die 26 Jahre alte Ehefrau Herzrhythmusstörungen. Als der Kreislauf der Arzthelferin mal wieder schlapp macht, kommt der Chef in die Wohnung, um nach ihr zu sehen.
Und da hat er gemeint, hier riecht's nach Chemie. Ja, ob wir in diese Richtung da schon mal was unternommen haben. Ja gut, die Wohnung war oberhalb von einem Friseursalon gelegen und dadurch kam er auch eigentlich am Anfang nicht auf die Idee drauf, dass jetzt in der Wohnung irgendwelche giftigen Stoffe oder so irgendwas sein sollte. Ein Friseurgeruch war zwar da kurzzeitig, aber wenn man dann in der Wohnung war, dann riecht man das ja auch nicht mehr.
Ein Sachverständiger für Schadstoffe in Innenräumen wird eingeschaltet, Dr. Gerhard Führer.
Es war ein richtiges chemisches Cocktail, was wir da nachweisen konnten. Aldehyde, aber auch vor allem Aldehyd in erhöhten Konzentrationen, Lösemittel, ähnliche Substanzen, Flammschutzmittel, also typische Kunststoffzuschläge. Und wir hatten einen versteckten, nicht sichtbaren Schimmelpilzbefall im Unterbodenbereich.
Wieder dauerte es, bis die Kellers in Weißenburg einen Umweltmediziner fanden. Sein Befund bestätigte die chemische Analyse. Wie gut es war, die belastete Wohnung sofort zu verlassen, spürten die Kellers schon bald. Ihnen geht es deutlich besser.
Ich denke, wir sind noch ziemlich jung und haben da noch eine gute Chance, dass es dann auf jeden Fall wieder aufwärts geht.
MCS, multiple Chemikaliensensibilität. Die meisten Ärzte sind ratlos, was dieses Krankheitsbild anbetrifft. In einer Spezialklinik in Norddeutschland versucht man, den Ursachen dieser Erkrankung auf die Spur zu kommen, die Patienten zu heilen. Über den Versuch dieser Klinik einen Besuch abzustatten. Darüber berichten wir gleich. Riechen, schmecken, fühlen. Wer davon krank wird, obwohl die Stoffe, mit denen er in Berührung kommt, weit unter den anerkannten Grenzwerten liegen, der leidet an MCS, multipler Chemikaliensensibilität. Das Krankheitsbild ist den Medizinern noch relativ neu und so manch einer hält seinen Patienten eher für einen Simulanten oder Hypochonder, als dass er seine Unverträglichkeit ernst nehmen würde. Denn die Ursachen von MCS sind genauso wenig erforscht wie die zahlreichen Symptome, die die Erkrankung mit sich bringt. Also haben wir vom Notizbuch unsere Kollegin Inga Christiansen aus Flensburg gebeten, die einzige deutsche Fachklinik zu besuchen, in der MCS-Patienten behandelt werden. Ihr Bericht hat uns gezeigt, wie wenig wir über die Krankheit wissen.
Eigentlich sollte dies eine Reportage werden. Ein lebendiger Bericht über die Fachklinik in Bredstedt in Schleswig-Holstein und deren Spezialisierung auf die Umweltmedizin. Ein Beitrag über die Menschen, die von oder besser gesagt durch die Umwelt krank werden. Über die Probleme, mit denen die Betroffenen zu kämpfen haben und über die Heilungschancen einer solchen Umwelterkrankung. Doch schon im Vorgespräch mit dem Leiter der Klinik, Professor Eberhard Schwarz, wird mir klar, dass es nicht so einfach ist, mit den Patienten Kontakt aufzunehmen. Duft- und Parfümstoffe, so sagt er mir, seien in seiner Klinik strengstens verboten. Was das genau bedeutet, erzählt mir wenig später dann auch noch einmal seine Vorzimmerdame. Frau Christiansen, sagt sie, wenn Sie morgen Vormittag zu uns kommen, dann dürfen Sie sich vorher nicht mit Ihrem normalen Duschgel waschen, denn auf diese Duftstoffe könnten die Patienten bei uns reagieren. Das gilt auch für Haarspray, Deo, Bodylotion und natürlich Parfüm. Auf all das müssen Sie morgen früh verzichten. Eine einfache Katzenwäsche mit klarem Wasser genügt. Und so mache ich mich dann am nächsten Morgen auch auf den Weg nach Bredstedt. In dem Ort angekommen, habe ich bereits mit dem ersten Problem zu kämpfen. Es gibt keine Hinweisschilder, die mir den Weg zur Klinik zeigen, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als mich durchzufragen. Doch selbst die Einwohner der kleinen Nordseegemeinde können mit dem Begriff Fachklinik Nordfriesland nur wenig anfangen. Ich irre durch den Ort, bis ich nach einer guten Viertelstunde mehr oder weniger durch Glück an der Klinik ankomme. Das Gelände der Fachklinik erinnert an einen Park, ist aber im Gegensatz dazu fast menschenleer. Es gibt viele Bäume, große Rasenflächen mit Bänken und die Gebäude sind allesamt weiß gestrichen. Daran, dass ich mich auf einem Klinikgelände aufhalte, werde ich erst wieder erinnert, als ich Haus 1 der Umweltmedizin betreten will. Duft- und Parfümstoffe sind hier verboten, steht da auf einem großen Schild an der Tür. Und auch die Fenster sind mit entsprechenden Warnhinweisen versehen. Man gut, ich habe mich an die Regeln gehalten, sage ich mir und trete ein. Von innen gleicht das Haus einer Art Jugendherberge, allerdings im besten Sinne, denn steril wie in einem Krankenhaus wirkt es hier nicht. Dunkler Steinfußboden, Holzmöbel und ein großer Essensraum, den ich durch eine Glastür sehen kann. Es wirkt sehr klein, aber irgendwie gemütlich. Sie riechen aber stark, begrüßt mich Professor Schwarz. Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass Duftstoffe hier verboten sind? Ich bin geplättet und schnuppere automatisch an mir. Doch, haben Sie. Ich habe ja auch nichts benutzt. Professor Schwarz geht nicht weiter darauf ein. Sie ziehen ja eine regelrechte Wolke hinter sich her, sagt er und wedelt mit der Hand vor seiner Nase rum. Meine Wäsche ist frisch gewaschen, sage ich und werde langsam unsicher. Das reicht schon, winkt er ab. So können Sie mit meinen Patienten auf gar keinen Fall in Kontakt treten. Das könnte schlimme Folgen haben. Welche denn, will ich wissen, und der Professor gibt Auskunft. Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Blutdruckschwankungen und das, so Schwarz, seien noch die geringsten Auswirkungen. Die chemischen Duftstoffe nämlich, die in unseren Duschgels, Bodylotions und so weiter enthalten sind, lösen bei den Betroffenen Vergiftung im Körper aus. Frau Christiansen, Sie wissen gar nicht, wie viele Menschen Sie mit Ihrem Geruch täglich körperlich verletzen. Denken Sie mal darüber nach.
Die Türen der Umweltklinik sind also für uns verschlossen geblieben, aber gleich hier im Notizbuch spreche ich mit einem guten Kenner der Bredstedt Klinik. Hier im Notizbuch, in dem es heute um Umweltgifte und Berufskrankheiten geht. Gerade haben wir von unserem misslungenen Versuch berichtet, hinter die Türen der Flensburger Spezialklinik Bredstedt zu schauen. Das ist eine Klinik, die MCS-Patienten behandelt, also Menschen, die an multipler Chemikaliensensibilität leiden. Aber jemand, der die Klinik ganz gut kennt, ist mir jetzt in Würzburg zugeschaltet. Dr. Peter Ohnsorge, geschäftsführender Vorsitzender des Deutschen Berufsverbands der Umweltmediziner. Grüße nach Würzburg.
Guten Tag, Frau Zieger.
Herr Ohnsorge, gewähren Sie uns einen Blick hinter die Türen der Bredstedt Klinik. Was wird denn dort für die Patienten getan?
Also zunächst muss man erstmal sagen, die Spezialklinik Bredstedt kommt aus dem psychosomatischen Bereich. Vor über 20 Jahren ist dort, seit über 20 Jahren ist dort Dr. Schwarz tätig, der dann Anfang der 90er Jahre festgestellt hat, dass viele psychosomatische Probleme von seiner neurologisch-psychiatrischen Seite nicht erklärbar sind. Und er hat weiterhin entdeckt, dass wohl das Umfeld der Patienten diese psychosomatischen Effekte hervorruft. Er hat das weiter aufgegriffen und ausgearbeitet, unter anderem mit dem Breakspear Hospital in London, und hat daraus ein diagnostisch und therapeutisches Konzept mitentwickelt oder auch übernommen von London, das ganz schlüssig ist. Das Wesentliche ist erstmal, dass diese Patienten, die chemisch überempfindlich sind, in eine kontaktarme Umfeld hineingesetzt werden, also die Wohnräume entsprechend frei von Schadstoffen, weitestgehend frei von Schadstoffen sind, sodass sie eine Art Kurmaßnahme, einen Erholungseffekt erleiden
und oder mitmachen. Wir haben es auch gerade gehört, da geht es auch um wirklich harmlose für uns Duftstoffe wie ein Deo oder dass man seine Wäsche mit einem bestimmten Waschmittel wäscht.
Das Wort harmlos ist in diesem Fall nur von einer Seite so zu benennen. Die MCS-Patienten, die sehr chemisch empfindlich geworden sind, leiden sehr stark darunter. Das ist nie lebensbedrohlich, aber es ist ein sehr starkes Leiden, weil sie zentrale Symptome bekommen. Zentral bedeutet, dass sie mit ihrem Gehirn reagieren können. Und mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsarmut, aber auch hin bis zu Panikstörungen kommen können. Das ist ein weiter Bogen, der dort gespannt wird. Es sind nicht nur diese zentralen Symptome, aber über die haben wir jetzt gerade gesprochen.
Sie haben die Psychosomatik angesprochen. Ist es dann so, dass also da auch die Schwierigkeit ist, zu benennen, was jetzt ein wirkliches Symptom ist beim Patienten und was psychosomatisch entstanden ist?
Diese Schwierigkeit haben Sie bei allen chronischen Prozessen. Jeder Krebskranke reagiert psychosomatisch mit, jeder chronische Schmerzpatient reagiert psychosomatisch mit. Dort ist es auch anerkannt. In diesem Fall der Umwelterkrankten wurde, weil die forschenden Universitäten keine Ursachen fanden, weil sie an den falschen Stellen gesucht haben, hat man sich dann dazu hinreißen lassen zu sagen, ja, dann ist es eben psychosomatisch. Und die Psychosomatik hat natürlich dieses gerne auch aufgenommen, hat teilweise auch den Patienten bei diesen psychosomatischen Effekten auch geholfen, aber nichts an der Ursache verändert.
Was für eine Rolle spielt denn die Psyche bei den Patienten, wenn sie so sensibel reagieren und krank werden durch ihre Umwelt?
Die Psyche ist lediglich ein Verstärker in diesem Moment, allenfalls ein Auslöser, aber nicht ein Verursacher.
Und warum wissen die Ärzte oder Mediziner so wenig über MCS?
MCS ist etwas, was in unseren Universitäten nicht gelehrt wird, weil es auch nicht beforscht wird. Das hat einen weiten Hintergrund. Wir haben epidemiologisch, also statistisch gesehen, eine Belastung in der Bevölkerung mit schweren Umwelterkrankungen um 4-9%. 30% in der Bevölkerung haben eine Umweltbelastung, überhaupt Umwelterkrankung. Das ist epidemiologisch abgesichert. Diese 4% stellen ungefähr den gleichen Größenordnung, 4-9%, wie Diabetiker dar. Die Diabetiker haben eine Lobby. Dort steckt auch eine Pharmaindustrie dahinter, die was verkaufen will. Bei MCS-Patienten steht niemand dahinter, im Gegenteil, die sind nur lästig. Dort wird unter anderem auch die Chemie mit angeschuldigt. In unseren Universitäten und in den forschenden Institutionen geschieht aber Forschung nur mit Drittmitteln, fast ausschließlich nur noch mit Drittmitteln. Das bedeutet, die Industrie sagt die Themen an, die beforscht werden. Und die Industrie hat nun wirklich kein Interesse daran, MCS mit zu beforschen.
Es gibt auch eine Studie von Greenpeace, die besagt, dass weltweit jedes Jahr 1600 neue Chemikalien in unsere Umwelt gelangen. Wenn man das hört und wenn man gleichzeitig hört, wie empfindlich in Anführungsstrichen die MCS-Patienten sind, gibt es für solche Erkrankte eigentlich überhaupt noch eine Chance, irgendwann wieder normal zu leben?
Ja, natürlich. Wir haben natürlich Mittel, die Patienten durch Aufklärung dahin zu bringen, dass sie ein normales Leben wieder leben können, was wir unter normal verstehen sollten. Nicht das, was der Otto Normalverbraucher heute unter normal versteht. Wir müssen natürlich eine Reduktion der zusätzlichen Belastung machen. Aber lassen Sie mich ganz kurz aufgreifen, diese 16.000 neuen Präparate.
Nach meinen Informationen.
Es gibt unterschiedliche Statistiken da, aber es ist allemal
zu viel. Es sind sehr viele, ja.
Es ist allemal zu viel. Kein Institut der Welt, also alle Institute der Welt, die Toxikologie-Institute, sind nicht in der Lage, diese Stoffe auf Toxizität gegenüber Menschen zu überprüfen. Das werden wir nie in der Lage sein. Also müssen wir zu Einschränkungsmaßnahmen und wir müssen zu Prophylaxe kommen, zu Prävention im wirklichen Sinne. Das bedeutet, wir müssen deklarieren, welche Stoffe von vornherein Biozid wirken, also biologische Systeme angreifen. Und jetzt kommen wir doch dahin, was ich schon mal angedeutet habe, in Europa gibt es entsprechende Ansätze und in diesem Jahr wird auf europäischer Ebene diesbezüglich wohl Weichen gestellt werden im REACH-Programm. REACH heißt Registration, Evaluation und Administration von Chemikalien.
Also dort werden, wenn es dann gut läuft, die Chemikalien dahingehend deklariert, dass man sagt, die sind schädlich oder die sind gefährlich für den Menschen oder nicht.
Zumindest ist es ein guter Ansatz und da spielt auch schon die Industrie gut mit. Sie will das auch, die Industrie hat sich nicht quergestellt, aber natürlich in der Nuancierung dieser Gesetze, da wird noch mächtig gerangelt.
Peter Ohnsorge, Umweltmediziner aus Würzburg zugeschaltet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ohnsorge. Danke.
Bitte schön.